Gottes Segen, bitte setzt euch. Der Wiener hat am Anfang gesagt, es ist wärmer geworden. Ich möchte aber auch behaupten, es ist heller geworden. Und als Christ weiß ich, dass Licht immer besser ist als Dunkelheit. Und ich möchte euch sagen, ich bin hierher gekommen, um das Licht zu feiern, um Jesus Christus zu feiern. Und es ist mir egal, wie viele da sind oder wie wenige da sind. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Jesus da ist. Seid ihr dabei? Schwach. Nun möchten wir uns mit dem Wort Gottes befassen und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam dieses Thema durchgehen. Gnade und Rechtfertigung durch den Glauben. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus. Kann wer von euch Latein? Wurscht. Das waren die vier wesentlichen Punkte aus der Reformation vor 500 Jahren. Wie die Zeit vergeht, nicht? Schon 500 Jahre ist es her. Sola gratia, allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Sola fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. Auch dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Sola scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Lebens, nicht die kirchliche Tradition. Und auch da wüsste ich nicht, was man noch hinzufügen könnte. Und solus Christus, allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glauben und die Rettung des Menschen sein. So ist es. Und der Mensch, der diese Dinge uns hinterlassen hat, war der Reformator Martin Luther. So ist es. Ein guter Mann, hat uns viel, viel Gutes hinterlassen und von ihm stammte auch der Satz, eure Gedanken über Gott sind zu menschlich, hat er zu den Menschen seiner Zeit gesagt. Er hat auch viele andere Sachen gesagt, die heute nicht unbedingt erwähnt werden müssen, aber dies hat er gesagt. Liebe Geschwister, die Gedanken über Gott sind zu menschlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit Menschen über Gott redet, über geistliche Dinge, über geistliche Werte, über Religion. Aber ich denke, ihr habt auch erlebt, dass die Menschen oft ein sehr eigenartiges Gottesbild haben. Sehr eigenartig. Wie gut, dass wir die Schrift haben, weil in der Schrift offenbart sich Gott. Im offenbarten Wort, in der Heiligen Schrift offenbart sich Gott. Hier können wir Gott am besten begegnen und am besten verstehen und kennenlernen. Gott sei Dank haben wir die Bibel. Sola Scriptura. Gott sei Dank müssen wir nicht irgendwelchen Leuten nachlaufen, die uns ein verzerrtes Bild von Gott hinterlassen. Gott sei Dank haben wir die Bibel. Welchen Schatz haben wir? Schätzen wir die Bibel. Amen. Schätzen wir sie. In der Heiligen Schrift zeigt uns das Wort Gottes viele Eigenschaften unseres Schöpfers, die Größe Gottes zum Beispiel. Und Gott offenbart sich in seiner Schöpfung, das wissen wir. Alles, was wir sehen, die Schöpfung an sich, die Sternenkonstellation, das Weltall, Mond und Sterne, Planeten, wenn das reden könnte, würde es sagen, der Schöpfer ist groß. Wir sehen seine Größe aber auch in der Geschichte, im Volk Israel, wie kraftvoll und mit welcher starken Hand er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Wir sehen Gottes Größe in den Psalmen, wir sehen Gottes Größe im Neuen Testament und wir sehen Gottes Größe auch in unseren Familien und in unserer Gemeinde und in unserem eigenen Leben. Gott ist groß. Er ist wirklich groß und unser Verstand kann das nicht erfassen. Wir tun uns sehr schwer, wenn es um die Größe Gottes geht. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Das können wir nicht erfassen als Menschen. Gestehen wir uns ein, wir können Gottes Größe nicht erfassen. Und Gott kann alles. Er ist allmächtig und er kann wirklich alles. Aber es gibt eine Sache, die er nicht tun kann, und die sage ich euch jetzt. Er kann uns nicht zwingen. Er respektiert unseren freien Willen. Er respektiert unseren freien Willen. Er hat uns mit einem freien Willen ausgestattet und er respektiert diesen. Und er kann uns nicht zwingen, umzukehren. Und das unterscheidet das Evangelium von den anderen. Auch das unterscheidet das Evangelium von den anderen Weltreligionen. Gott respektiert meinen Willen und deinen Willen. Und wenn ich zu Gott sage Nein, dann wird er das respektieren. Er wird diesen Willen respektieren. Ein hohes Gut, dieser Wille, dieser persönliche Wille, den er uns geschenkt hat. Über die Größe Gottes könnten wir jetzt stundenlang reden, ist jetzt nicht die Absicht, aber ich möchte euch nur sagen, in der Bibel wird Gott ganz klar erklärt, beschrieben, und die Bibel zeichnet ein sehr detailliertes Bild von Gott. Als nächstes sehen wir in der Heiligen Schrift auch die Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig, vollkommen und perfekt. Und in Bezug auf Ungerechtigkeit und Sünde kann er kein Auge zumachen. Und das ist das Entscheidende. So wie ein Richter im Gericht nicht Ungerechtigkeit oder Vergehen übersehen kann, so kann unser Gott, der heilig und gerecht ist, auch nicht die Augen zumachen, wenn wir sündigen. Das muss man bitte verstehen. Das ist ein Faktum, eine Tatsache, die wir nicht ändern können. Ich tue mir persönlich sehr schwer mit Menschen, die sehr viel über Gottes Liebe sprechen, aber seine Heiligkeit komplett weglassen. Und ich kann euch sagen, warum. Heute Morgen ich war krank die letzten paar Tage, und ich habe heute Morgen mir die Packungsbeilage der Medikamente angeschaut, und da gibt es viele einzelne Punkte, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ich muss sie mir alle ganz genau anschauen, dann habe ich ein komplettes Bild. So ist es auch in geistlichen Belangen. Wenn ich immer nur über die Liebe Gottes spreche, aber seine Heiligkeit, seine Allmacht komplett weglasse, dann habe ich das Ziel verfehlt. Versteht ihr? Wir müssen das komplette Paket nehmen, die komplette Beilage, die komplette Schrift. Gott ist mächtig, er ist Liebe, aber er ist auch heilig. Das müssen wir verstehen. Die Bibel spricht aber auch vom Menschen, von seinem Ursprung, vom Sündenfall, von seiner Rebellion gegen Gott. Die Bibel spricht auch davon, dass der Mensch lieber der Lüge, der Schlange glaubte, als dem Wort Gottes. Und das hat sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Der Mensch glaubt lieber irgendeinem Blödsinn als dem Wort Gottes. Das ist heute genauso. Wir glauben jedem Schwachsinn oder fast jedem Schwachsinn, der uns über den Weg läuft, aber wir tun uns manchmal so schwer mit dem Wort Gottes. Und das ist nichts Neues unter der Sonne. Das gab es damals im Garten Eden auch schon. Der Mensch sündigt, sagt uns die Bibel. Und insgesamt malt die Bibel ein sehr düsteres Bild vom Menschen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass dieses Bild leider auch der Wahrheit entspricht. Der Mensch ist ein Sünder von Geburt an. Er sündigt gegenüber seinem Gott, er sündigt gegenüber seinen Mitmenschen und er sündigt gegenüber sich selbst. Er sündigt auf viele verschiedenste Weise. Und das Ergebnis sind zerstörte Leben und Beziehungen, katastrophale Menschenleben. Das ist die Wahrheit, das können wir nicht schönreden. Ich wünschte, es wäre anders und wir könnten das schöner reden, aber das ist die Wahrheit. Wir müssen es manchmal auch auf den Punkt bringen, auch mit einem Lächeln im Gesicht, aber das ist die Wahrheit. Wir leben in einer Zeit voller kaputter Menschen. Ist es nicht so? Warum? Wegen der Sünde. Die zerstört alles, all das Gute und das Schöne. Nochmal, wir sündigen gegen Gott aus Natur heraus. Wir sündigen gegen uns selbst und gegenüber unseren Mitmenschen in unseren Beziehungen. Warum? Weil der Wurm in uns drinnen steckt. Wir brauchen Erlösung. Wir müssen nicht besser werden, wir brauchen Erlösung. Ich glaube, das ist die letzten paar Male schon so oft erklärt worden. Darum geht es im Evangelium. Eine neue Kreatur zu werden, ein neuer Mensch zu werden, nicht besser zu werden. Keine drei Schritte, wie ich ein besserer Mensch werde, sondern wie werde ich ein neuer Mensch? Das ist das Thema. Und die Botschaft des Evangeliums ist, Jesus Christus schenkt uns neues Leben, er macht uns zu einer neuen Kreatur. Römer Kapitel 3, die Verse 23 und 24. Ich hoffe, ihr habt Zeit und ihr könnt mit mir diese Schriftstellen durchgehen. Eine Halbzeit im Fußball dauert 45 Minuten und die vergehen meistens sehr schnell, wie ich aus Erfahrung weiß. Ich denke, 45 Minuten muss es heute nicht sein, aber vielleicht eine halbe Stunde und die können mir gerne folgen. Wenn ich merke, dass jemand einschläft, dann werde ich abdrehen und werde mich wieder niedersetzen und dann werden wir beten. Warum? Weil die Gemeinde ist ein Haus des Gebets. Und das ist der zweite Gedanke, den ich in letzter Zeit so stark empfunden habe. Wir sollten mehr beten, wenn wir zusammenkommen. Mehr beten. Aber nun schauen wir uns Römer Kapitel 3 an, die Verse 23 und 24. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Oder wie es die gute Nachricht sagt, das war jetzt die Luther-Übersetzung, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Das ist die Wahrheit. Aber jetzt kommt etwas Wunderbares, liebe Geschwister. Und das ist der Vers 24. Und hier sagt uns der Apostel Paulus, meine Notizen, und werden trotzdem ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Oder wie es die gute Nachricht sagt, ganz unverdient, obwohl wir solche Sünder sind, obwohl wir sündigen, werden wir unverdient aus reiner Gnade erlöst und gerecht gesprochen durch Jesus Christus. Und hier haben wir schon das erste Sola Gratia. Allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke. Was ist Gnade? Was würdest du sagen, was ist Gnade? Das ist nicht nur ein theologischer Begriff, das ist etwas unglaublich Wichtiges, das wir alle verstehen sollten, wir sollten es auch anderen erklären können. Was ist Gnade? Ich möchte euch ein Beispiel bringen und anhand dieses Beispiels das versuchen zu erklären. Nehmen wir an, ein Vater hat einen Sohn und dieser Sohn ist die ganze Freude und die ganze Wonne seines Vaters. Nun wird dieser Sohn auf grausame Weise ermordet vor den Augen des Vaters. Welche Gesinnung, welche Reaktion würde nun der Vater dem Mörder entgegenbringen? Es ist klar, der Verlust seines Sohnes schmerzt ihn und es ist unerträglich. Es gibt drei Möglichkeiten. Erste Option. Er würde alles tun, um diese Bluttat zu rächen, um den Mörder zu töten. Das wäre ein Akt der Rache. Ein Akt der Rache, er würde sich rächen. Zweite Möglichkeit, er würde von dieser eigenen Vergeltung absehen und vor einem ordentlichen Gericht auftreten, damit der Mörder gerichtet wird. Das wäre ein Akt der Gerechtigkeit. Und es gibt eine dritte Option. Und die besteht darin, wenn der Vater den Mörder zu sich nach Hause einladen würde, um ihm die Vergebung zuzusprechen, um ihn vielleicht, um sogar für ihn zu beten und sich weiter um ihn zu kümmern. Das wäre ein Akt der Gnade. Ein Akt der Gnade. Ein Akt der Rache, ein Akt der Gerechtigkeit und ein Akt der Gnade. Und jetzt werdet ihr sagen, das ist aber ein sehr brutales Beispiel und ein bisschen sehr weit weggeholt. Das ist ja, entspricht ja nicht der Realität. Und ich möchte euch sagen, doch, das entspricht der Realität. Warum? Weil vor 2000 Jahren unser himmlischer Vater seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf Golgotha gesandt hat. Und es hat ihn sehr geschmerzt, als sein Sohn für uns in diese Welt kam, um Gutes zu tun, aber stattdessen ermordet wurde. Und jetzt kommt noch etwas viel Besseres. Und wisst ihr, was der Vater macht? Er sagt nun, ihr habt meinen Sohn getötet, aber trotzdem, weil ich König und Gott bin, möchte ich euch in meinem Vaterhaus aufnehmen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Gnade. Das ist Gnade. Könnt ihr verstehen, was unser Gott mit uns gemacht hat? Man kann es nicht besser erklären, als auf diese Art und Weise. Das ist Gnade. Unverdiente Gnade. Nun, wenn das Neue Testament von Gnade spricht, meint das Neue Testament immer die kostenlose, unverdiente Gnade, Freundlichkeit Gottes den Menschen gegenüber, die es nicht verdient haben. Wir haben sie absolut nicht verdient. Aber Gott schenkt uns seine Gnade. Im Gesetz des Mose versuchten die Menschen, den Segen Gottes und seine Gnade durch eigene Werke zu erwirken, zu erwerben, aber sie konnten es nicht. Ihr kennt das, ihr kennt die Schrift. Und stattdessen hat uns das Gesetz Gottes gezeigt, dass wir unfähig sind, dass wir schlecht sind. Das Gesetz Mose wurde anstatt zu einem Werkzeug, mit dem wir Gerechtigkeit erlangen, wurde es für uns zu einem Spiegel, das uns unsere Schlechtigkeit zeigt. Und nun ist Jesus Christus gekommen. Und das lesen wir auch in Epheser Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, nicht aus dem Gesetz heraus, nicht durch das, was wir tun können, sondern aus Gnade, damit sich nicht jemand rühmen. Das zieht sich so wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, vom Anfang bis zum Ende. Abraham, die Patriarchen, das Volk Israel, die Christen, die Urgemeinde, wir, alle Christen aller Zeiten, leben aus der Gnade Gottes heraus. Wir leben nicht, weil wir etwas vollbringen können, aus den Werken heraus, die wir tun, sondern wegen seiner Gnade. Wir leben, weil er etwas für uns getan hat. Gnade, unverdiente Freundlichkeit Gottes uns Menschen gegenüber. Fassen wir es zusammen. Durch die Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz wird dem Menschen die Gnade angeboten. Und die Frage ist nun, was macht der Mensch damit? Weil diese Gnade steht absolut allen Menschen bereit. Jeder Mensch kann sie empfangen. Gnade ist ein Geschenk und ein Geschenk kann man annehmen oder ablehnen. Was macht man nun mit der Gnade? Versteht ihr, was Gnade bedeutet? Wir haben das verdient, wir haben nicht das bekommen, was wir verdient hätten, sondern wir haben das bekommen, was wir niemals verdient hätten. Gottes Freundlichkeit und Güte. Und nun Rechtfertigung. Die Rechtfertigungslehre fragt danach, was geschehen muss, damit das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, das durch die Sünden belastet wurde, wieder in Ordnung kommen kann. Wie kann ich vor Gott gerecht werden? Wie kann ich Vergebung erlangen? Wie kann ich aus der Hölle befreit werden? Das waren auch die Fragen, die sich Martin Luther, der Reformator, gestellt hat. Ich empfehle euch, wenn ihr Zeit habt daheim, weniger Fußball zu schauen und euch vielleicht mit Martin Luther zu beschäftigen. Martin Luther war, bevor er ein kraftvolles Werkzeug wurde, er war ein verwirrter Mönch. Und ich sage euch warum. Er hat gedacht, durch die Pilgerreisen, durch Askese, durch Folter, durch schlechte Nahrung, durch viel Beten und Fasten, durch Kälte, durch Frieren, durch viel Studium, er hat gedacht, er kann sich Gottes Rechtfertigung erkaufen oder erarbeiten. Und das hat ihn nur noch schlimmer in Depressionen getrieben, in Selbstverzweiflung, bis dahin, dass er Gott gehasst hat. Und es hat gedauert, bis es Klick gemacht hat, bis er begriffen hat, was Gnade und Rechtfertigung bedeuten. Er war gefangen in einem System, in einem falschen Evangelium, wo es weder Friede noch Freude noch Errettung gab. Sola fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch Werke, nicht durch das, was wir tun. Die Idee vom Fasten und vom Beten und vom Almosen geben und die Heiligtümer besuchen und dies und jenes tun, ist nichts Neues für uns. Das gab es immer schon. Und auch die anderen Religionen draußen in der Welt, sie glauben, dass sie durch das, was sie tun, hinaufkommen zu Gott. Aber das ist ein komplett falscher Ansatz, weil in Wirklichkeit kommt das Heil nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten, durch Jesus Christus. Ich möchte euch auch noch sagen, Rechtfertigung ist ein forensischer Begriff, der im Gericht verwendet wird und das ist eine sehr schöne Sache. Rechtfertigung ist ein forensischer Begriff, der im Gericht verwendet wird. Was bedeutet das? Rechtfertigung setzt voraus, dass jemand zu Gericht sitzt. Ein Schuldiger sitzt zu Gericht. Nehmen wir an, eine Person sitzt zu Gericht. Und nun, anstatt Verdammnis, ein Urteil der Verdammnis zu erhalten, wird diese Person freigesprochen. Genau das passiert auch mit uns. Gott erklärt uns auf der Grundlage dessen, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, für gerecht. Das heißt, Gott behandelte Jesus, als habe er Sünden begangen, damit Gott uns, die Gläubigen, die wirklich Sünden begangen haben, so behandeln kann, als hätten wir niemals gesündigt. Das ist eine gewaltige Sache. Rechtfertigung bedeutet, freigesprochen zu werden. Die Rechtfertigung kann man sich nicht erkaufen, auch nicht erarbeiten. Man bekommt sie. Und derjenige, der uns freispricht, das ist Gott aufgrund dessen, was Jesus Christus für uns getan hat. Zweiter Korinther 5 mit 10 sagt, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, sei es gut oder böse. Und hier liegt eine unglaublich schöne Sache. Wir müssen nicht zum Gericht. Gott wird Jesus Christus als Richter einsetzen, um die Menschheit zu richten. Aber wir müssen nicht dorthin, weil das Gericht findet schon vorher statt. Wenn wir zu Jesus umkehren, werden wir freigesprochen. Und das kann zu Hause sein, das kann in der Gemeinde sein, das kann irgendwo auf dieser Welt sein. Das ist der Gerichtssaal. Jetzt werden wir freigesprochen, wenn wir uns zu Jesus wenden, zu Jesus bekennen, werden wir freigesprochen. Und ich sage euch, es ist viel besser, in den durchbohrten Händen Jesu Christi zu landen, als am Tage des Gerichts vor dem Richterstuhl Jesu Christi zu landen. Da ist viel mehr Gnade. Und es ist so gewaltig und ich wünschte, ich könnte es euch besser erklären, diese Sache mit Gnade und Rechtfertigung. Was Gott für uns getan hat, das werden wir niemals begreifen können. Niemals. Da ist unser Verstand viel zu eingeschränkt. Aber wir können es sehr wohl erfahren. Wir können es sehr wohl erfahren. Was wäre dein Leben und was wäre mein Leben ohne Gottes Gnade und ohne Gottes Rechtfertigung? Wo würden wir sein? Was würden wir tun? Ich kann jetzt nur von mir reden, weil ich kenne mich am allerbesten. Du kannst von dir sprechen. Aber liebe Geschwister, das sind unheimlich wichtige Dinge. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll. Gottes Gnade ist so ziemlich das Größte, was wir empfangen können. Ihr müsst verstehen, oder wir sollten verstehen, dass Gott das gegeben hat, was ihm am allerwichtigsten war. Und er ist jetzt nicht klein, er ist der Schöpfer des Universums, er hält alle Galaxien in seiner Hand. Alles, was wir sehen und nicht sehen, liegt in seiner Hand. Er ist mächtig und er gibt jetzt alles her. Warum? Damit wir unverdiente Gunst und Freundlichkeit bekommen. Warum? Weil wir von Natur aus das nicht verdient hätten. Warum? Weil wir Sünder sind. Und stattdessen erklärt er uns für gerecht. Und er schenkt uns Hoffnung und er schenkt uns den Frieden und er schenkt uns Heilsfreude und er schenkt uns die Ewigkeit und er schenkt uns eine Perspektive. Und jetzt komme ich schon zum letzten Punkt. Was sollten die Reaktionen eines Menschen auf diese Gnade und diese Rechtfertigung hin sein? Ein totales Leben in Apathie, in Gleichgültigkeit, auf keinen Fall. Aber wie können wir antworten auf diese Gnade Gottes, auf diese Rechtfertigung, auf das, dass er uns freispricht und wir nicht zum Gericht müssen? Vielleicht sollten wir zuerst dankbar sein. Ein Geschenk kann man annehmen oder auch nicht. Aber wenn man es annimmt, dann sollte man dankbar sein, sollte sagen Dankeschön. Danke, lieber Herr, dass du in deiner unendlichen Weisheit mich freisprichst und mir deine Gunst gibst, dass ich ein Kind Gottes sein kann. Dann sollten wir vielleicht auch anbeten. Und ich sage es gerne nochmal, ich verspüre den Wunsch, im Haus des Gebets mehr zu beten. Ich habe letztens in der Vorbereitung gelesen, und im Himmel findet Anbetung statt. Und die himmlischen Engel und das himmlische Herr und die Geisteswesen, die dort sind, haben diese Gnade und diese Rechtfertigung nicht bekommen, weil sie es nicht gebraucht haben. Aber was tun sie? Sie beten das Lamm an. Sie beten Jesus an, unaufhörlich. Dann frage ich mich, sollten wir Jesus nicht anbeten, unaufhörlich, wenn wir seine Gnade erfahren haben? Wir sind so egoistisch. Das Leben von Martin Luther hat sich total verändert, als ihm klar wurde, was Gnade, was Rechtfertigung bedeutet, was Gott für ihn getan hat. Er war ein verwirrter Mönch. Er war wirklich ein verwirrter Mönch in Selbstzweifeln, in Depressionen, im Leid. Und ich schlage jetzt die Brücke. Und auch unser Leben muss sich ändern, wenn wir verstehen, was Gott für uns getan hat. Und dann dürfen wir für Gott brennen und dürfen fröhlich sein und dürfen auch die Heilsfreude empfinden und auch diese weitergeben. Es gibt so viele Verse in der Bibel, die von Gottes Barmherzigkeit sprechen, die von Gottes Gnade sprechen. Und ich sage euch gerne zum Schluss nochmal, allein das Evangelium hat diese Perspektive und diese Hoffnung für uns. Suche nicht in den anderen Weltreligionen, du wirst es dort nicht finden. Allein das Evangelium, allein das Evangelium. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 145. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Ja, liebe Geschwister, wir leben in der Zeit der Gnade, im Zeitalter der Gnade. Wir haben einen Gott der Gnade. Ich weiß nicht, wie gut ich es euch heute vermitteln konnte. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe noch den Wunsch, gemeinsam mit euch zu beten, und ich hoffe, ihr habt auch diesen Wunsch. Liebe Geschwister, danken wir einfach unserem Gott für seine Gnade. Ich möchte euch diesen Gedanken mitgeben, und ich bete, dass der Herr euch diesen Gedanken jeden Tag eingibt. Heute, morgen und übermorgen. Diese Gnade und diese Rechtfertigung ist alles. Ohne Gnade und Rechtfertigung sind wir nichts. Aber sie bedeutet uns alles. Und Jesus Christus hat sich uns hingegeben, er wurde geschlachtet, er hat Blut vergossen, er hat gelitten, er wurde gemartert, damit wir Leben haben. Das ist Evangelium, das ist Gnade. Gott hat uns das gegeben, was wir niemals verdient hätten. Erbarmen und Liebe, Segen um Segen, Güte und Güte. Wir haben es so gut in diesem Land, so wie du es gesagt hast. Wir haben es so gut in diesem Land, wir haben alles. Ich habe letztens mit einer Schwester gesprochen, die ist in Afrika, und die hat mir erzählt, sie kümmert sich um ein paar tausend Waisenkinder. Diese Kinder werden von Würmern aufgegessen. Warum? Weil das Wasser verseucht ist. Ich musste weinen. In Österreich haben wir so viel gutes Wasser, aber nicht nur das. Wir haben so viel in Österreich, so viel Gnade. Gott hat uns so viel Gnade geschenkt. Was geben wir Gott zurück? Er hat uns gerechtfertigt. Ist es unser Verdienst, meine lieben Geschwister, dass wir nicht einem falschen Evangelium nachlaufen, dass wir nicht falschen Religionen nachlaufen, dass wir nicht falschen Gottheiten nachlaufen? Ich arbeite jeden Tag mit Menschen aus Indien, die haben Tausende von Göttern, Tausende. Die haben nicht Teil an Gnade und Rechtfertigung. Keine Hoffnung, kein Friede, keine Gerechtigkeit, keine Perspektive eines Vaterhauses im Himmel. Sind wir besser? Bitte verzeiht mir, dass ich so spreche. Aber ich habe den Eindruck, dass wir so eingeschlafene Christen sind. Verzeiht es mir bitte. Aber geben wir doch Gott die Ehre heute Abend. Möchten wir Gott die Ehre geben? Möchten wir unserem Gott sagen, lieber Vater, aber danke schön. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass ich das glauben darf. Danke, dass mir die Augen nicht blind sind. Danke, dass ich einen Sinn habe und dass der Satan mir nicht den Sinn verblendet hat. Danke, dass ich glauben kann an das Evangelium. Gutes Evangelium, kein falsches Evangelium. Gutes, wahres Evangelium. Oh, ich möchte meinem Vater danken. Ich habe es heute schon den ganzen Tag getan. Aber ich möchte es nochmal tun, gemeinsam mit euch. Ich möchte meinem himmlischen Vater danken, dass er so gut ist. So gut. Es gibt keinen besseren Gott. Und ich möchte mich von diesem Gott niemals trennen. Niemals. Und du solltest es auch nicht tun. Er ist der beste Vater, den wir haben können. Beten wir zusammen.